Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Erstmals nimmt Bundesrat Samuel Schmid Stellung zum Fall SVP gegen Evelyn Wittmer-Schlumpf. Er beklagt die allgemeine Scharfmacherei in der Schweiz und sagt:
Insgesamt verurteile ich derartige Praktiken und eine derartige Politkultur.
Das ausführliche Gespräch mit Samuel Schmid gleich nach den Nachrichten. Und nochmals SVP bei den Wahlen in den Kantonen Urgau und Thurgau und Uri baut die Partei ihre Position weiter aus. Das letzte Treffen, US-Präsident Bush und Russlands Präsident Putin diskutieren über Raketenabwehr, einigen sich aber nicht. Die angeschlagene Großbank UBS will ihre faulen Kredite auslagern in einer Auffanggesellschaft. Und Fußball. Basel gewinnt den Cupfinal gegen Bellinzona mit 4:1. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
In der Affäre rund um SVP-Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf spricht jetzt auch ihr SVP-Bundesratskollege Samuel Schmid. Er hoffe, dass Wittmer-Schlumpf die Angriffe durchstehe, sagte Schmid gegenüber Schweizer Radio DRS. Schmid meinte weiter, er verurteile derartige Praktiken und solch eine Politkultur. Zur Verantwortung der Parteileitung sagte der SVP-Bundesrat:
Jeder Akteur, der unnachgiebig und hart fordert und das Klima anzuheizen bereit ist, muss sich Gedanken machen darüber, was es in unserer Gesellschaft heute bewirkt. Und deshalb ist eigentlich durchaus empfehlenswert, dass man sich auch Aktivitäten auf dem politischen Parkett gut überlegt, bevor man sie startet.
SVP-Bundesrat Samuel Schmid. Die SVP ist die Siegerin der kantonalen Wahlen dieses Wochenendes. Bei den Landratswahlen im Kanton Uri gewann die SVP 8 Sitze und kommt neu auf 17 Mandate. Der SVP-Erfolg in Uri geht vor allem zu Lasten der CVP. Bei den Grossratswahlen im Kanton Thurgau baute die SVP ihre traditionelle Vormachtstellung aus. Sie gewann 4 Mandate hinzu. Grosse Verliererin im Thurgau ist die SP. Lukas Schmutz fasst zusammen.
Der Thurgau ist eine der traditionellen Hochburgen der SVP. Bereits in der letzten Legislatur besetzte sie als stärkste Partei 47 von 130 Grossratssitzen. Neu sind es 51. Je 2 Sitze haben die Evangelische Volkspartei und die Eidgenössisch-Demokratische Union gewonnen. Eine herbe Niederlage hingegen setzte es für die SP ab. Sie verlor 6 ihrer bisher 23 Sitze. Auch die FDP verlor 2 Sitze und die Grünen mussten 2 ihrer bisherigen Mandate an die erstmals angetretenen Grünliberalen abgeben. Im Kanton Uri, einem Stammland der CVP, hatte die SVP bisher erst 9 der 64 Parlamentssitze. Mit dem Gewinn von 8 Sitzen im Urner Landrat verdrängt die SVP mit neu 17 Sitzen die FDP als zweitstärkste politische Kraft. Die CVP verlor in Uri 4 von 29 Mandaten, die FDP rutschte von 15 auf 11 ab. Für den Präsidenten der SVP, Toni Brunner, gibt es einen ganz klaren Grund für diese Erfolge. Er meint:
Die Gewinne der SVP sind eine Folge der Abwahl von Christoph Blocher aus dem Bundesrat. Die Bevölkerung stützt die SVP und jene Parteien, die am 12. Dezember die Abwahl von Christoph Blocher inszeniert haben, erhalten jetzt Wahl für Wahl die Quittung.
SVP-Präsident Toni Brunner zu den Erfolgen seiner Partei in den Kantonen Thurgau und Uri. Im Kanton Uri ist heute auch die Regierung gewählt worden. Die 7 Mitglieder des Regierungsrates wurden alle problemlos bestätigt. Dies, nachdem sie mit einer gemeinsamen Liste angetreten waren und es keine anderen Kandidaten gab. Bei der Ersatzwahl in die Glarner-Regierung kommt es zu einer zweiten Runde. SVP-Kandidat Werner Hösli erzielte mit rund 3.600 Stimmen zwar das beste Resultat, verpasste aber das absolute Mehr um rund 1.000 Stimmen. Er distanzierte den FDP-Kandidaten Andrea Bettiger um 170 Stimmen. In 2 Wochen kommt es somit erneut zum Duell zwischen FDP und SVP. Die Kandidaten beider Parteien erklärten, sie wollten zum zweiten Wahlgang antreten. Nach einer spektakulären Entführung sind 42 Studenten in Irak von der Armee befreit worden. Sie waren bei Mosul im Norden des Landes in einem Bus unterwegs gewesen und von schwer bewaffneten Unbekannten verschleppt worden. Das Gebiet von Mossul gilt als Rückzugsgebiet sunnitischer Aufständischer, die aus dem Großraum Bagdad geflohen sind. Kreml-Chef Wladimir Putin und US-Präsident George Bush haben bei ihrem Treffen in Sotschi keine Einigung über die umstrittene US-Raketenabwehr für Mitteleuropa erzielt. Die scheidenden Staatschefs unterzeichneten im Schwarzmeerort jedoch eine Erklärung, in der die künftige Zusammenarbeit zwischen Moskau und Washington festgeschrieben wurde. Darin heißt es, die Konfrontationen aus der Zeit des Kalten Krieges seien längst überwunden. Putin bleibt aber bei seinem Widerstand gegen die für Polen und Tschechien geplante Raketenabwehr. Bush traf in Sotschi auch Putins Nachfolger Dmitri Medvedev, den er als klugen, geradlinigen Typen bezeichnete. Die Schändung von über 100 muslimischen Gräbern auf einem Soldatenfriedhof hat in Frankreich für Empörung gesorgt. 148 Grabstätten auf dem Friedhof Notre-Dame-de-Lorette nahe der nordfranzösischen Stadt Arras seien vergangene Woche geschändet worden, sagte der zuständige Staatsanwalt. Die Schmierereien richteten sich demnach eindeutig gegen den Islam und beleidigten die französische Justizministerin Rachida Dati, die nordafrikanische Wurzeln hat. Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy verurteilte die Tat scharf. Und jetzt zum Sport mit dem Schweizer Fußball-Cup-Final als Höhepunkt. In diesem blieb die große Überraschung aus. Beat Sprecher.
Der klare Favorit, der FC Basel, hat sich gegen den unterklassigen Vertreter Bellinzona schlussendlich deutlich mit 4:1 Toren durchgesetzt. Bellinzona aus der Challenge League erwies sich aber über weite Strecken als ebenbürtiger Gegner. Basel entschied die Partie nach rund einer Stunde Spielzeit mit 3 Treffern innerhalb von 4 Minuten und zog vorentscheidend auf 4:1 davon. Daniel Majstorovic, Marco Streller und Benjamin Huckel markierten die in dieser Phase siegbringenden Treffer für Basel. Zuvor hatte Ernst Erdjok in der ersten Halbzeit für Basel die erstmalige Führung erzielt, welche Christian Buga nach 58 Minuten wieder ausglich. Auch wenn Bellinzona nicht der große Coup gelang, das Erlebnis Cup-Final werden sie lange nicht mehr vergessen, meint Bellinzona-Stürmer Senad Lulic.
Egal, ob wir jetzt nicht verloren haben, aber wir gehen auf das Ziel als Sieger zurück, das ist schon ganz klar.
Dieser Erfolg ist für den FC Basel bereits der 9. Sieg im Schweizer Cup. Formel 1 beim großen Preis von Bahrain sicherte sich das Ferrari-Team gleich einen Doppelsieg. Der Brasilianer Felipe Massa gewann vor dem Finnen Kimi Räikkönen. Die beiden BMW Sauber-Piloten, Robert Kubica als Dritter und Nick Heidfeld als Vierter, sorgten hinter den beiden Ferraris für ein sehr gutes Resultat für das deutsch-schweizerische Team. Die Hinwiler sind nun sogar Leader in der Konstrukteurenwertung. Neuer Spitzenreiter in der Fahrerwertung ist Kimi Räikkönen. Kunstturnen. Die Schweizerin Ariela Käslin hat bei der Turn-Europameisterschaft in Frankreich ihre erste EM-Medaille nur knapp verpasst. Sie erreichte im Sprung den 4. Rang.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1. Die weiteren Themen. Es ist kalt geworden in der Schweiz. Bundesrat Samuel Schmid in einem Exklusivgespräch über die SVP, Evelyn Wittmer-Schlumpf und die politische Kultur im Land. Dann ein Herz und zwei Standpunkte. Die Präsidenten Bush und Putin verabschieden sich in Sotschi mit freundlichen Worten, aber ohne Einigkeit. Wer nichts mehr zu verlieren hat, wagt auch den Aufstand. Hungerrevolten in Haiti. Quarantäne für faule Kredite. Die UBS versucht, ihre Verluste mit einer Auffanggesellschaft in den Griff zu kriegen. Und The Big Dig, das große Loch, mitten in der Kulturhauptstadt. Postkarte aus Liverpool. Schließlich, die rassistische Vergangenheit ist weder tot noch begraben. Mississippi, 40 Jahre nach der Ermordung von Martin Luther King. In International um 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit. Vergangene Woche dominierte die SVP mit ihrem internen Streit die politische Agenda der Schweiz. Bundesrätin Wittmer-Schlumpf wurde belagert. Sie wurde aufgefordert, die Partei zu verlassen und auch gleich den Rücktritt überhaupt zu erklären. Viele haben sich geäußert diese Woche, nur einer schwieg, SVP-Bundesrat Samuel Schmid. Heute Nachmittag war er erstmals zu einer Stellungnahme bereit. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer hat mit ihm gesprochen.
Samuel Schmid, Ihre Bundesrats- und Parteikollegin Evelyn Wittmer-Schlumpf wird von der SVP massiv unter Druck gesetzt. Welche Gedanken gehen Ihnen da heute durch den Kopf?
Ich habe persönlich in den letzten 7 Jahren verschiedentlich derartige Phasen miterlebt. Ich fühle mehr als nur mit ihr, selbst wenn man in der Politik nicht zimperlich sein darf und nicht jeden Angriff persönlich nehmen kann, so hoffe ich doch, dass ihr gelingt, hier Sache von Person zu trennen und durchzuhalten. Insgesamt verurteile ich derartige Praktiken und eine derartige Politkultur.
Wie würden Sie denn diese Politkultur umschreiben, die die SVP nun betreibt?
Vorweg, ich bin nicht sicher, ob man da nur oder ausschließlich von der SVP sprechen kann. Aus meiner Sicht ist es ein Kulturverlust in einem Land, das stolz darauf ist, verschiedenste Meinungen und Kulturen in sich zu vereinigen und trotz Verschiedenheiten und vielleicht sogar dank Verschiedenheiten immer wieder konstruktive Lösungen zu suchen. Hier ist das Klima kälter geworden generell und da haben viele Akteure, tragen damit Schuld.
Sie sprechen von einem Kulturverlust. Ein SVP-Kollege von Ihnen, Heinz Siegenthaler, aus Ihrem Heimatdorf Rütisch, sprach einst von totalitären Zügen innerhalb der SVP. Können Sie diese drastische Einschätzung teilen?
Tatsächlich ist es so, dass in derartigen Systemen derartiges alltäglich ist. Aber ich sage nochmals, leider ist das nicht begrenzt auf einzelne Parteien.
Bundesrat Schmid, welche Verantwortung hat die Parteileitung, wenn es denn um dieses Klima geht, das Sie beschreiben, dieses ungute Klima?
Jeder Akteur, der unnachgiebig und hart fordert und das Klima anzuheizen bereit ist, muss sich Gedanken machen darüber, was es in unserer Gesellschaft heute bewirkt. Und deshalb ist eigentlich durchaus empfehlenswert, dass man sich auch Aktivitäten auf dem politischen Parkett gut überlegt, bevor man sie startet.
Man hatte in den letzten Tagen das Gefühl, Evelyn Wittmer-Schlumpf sei alleingelassen, auch von Ihnen. Wie helfen Sie ihr konkret?
Gehen Sie davon aus, dass es hier in diesem Punkt nie eine Trennung oder eine Abwendung oder Abkehr gegeben hat.
Heißt das, dass der Angriff auf Evelyn Wittmer-Schlumpf im Kern eben auch gegen Sie gerichtet ist?
Ich sage, letztlich wäre ein Parteiausschluss auch nicht ein Grund dafür, dass ich mich mit meiner Kollegin nicht mehr politisch treffen würde, denn wir sind beide SVP-Politiker und werden das auch inskünftig bleiben und von dem aus stehen wir auf dem gemeinsamen Gedankengut dieser SVP.
Das heißt, wenn sie denn ausgeschlossen würde, für Sie selber hätte das aber keine Konsequenzen. Sie würden sich dann nicht neu positionieren.
Wir stehen hier in einem Prozess. Das können Sie nicht sagen. Die Lagebeurteilungen, die sind heute beinahe täglich zu machen. Lassen Sie hier das Zepter in der Hand der verantwortungsbewussten Politikerinnen und Politiker und gehen Sie davon aus, dass man sich durchaus verschiedenste Gedanken zu diesem Prozess machen.
In der Sonntagspresse wird behauptet, Sie seien aus der Schusslinie der SVP geraten, weil es eine Abmachung gäbe zwischen der SVP Bern und Christoph Blocher. Stimmt das so?
Das wäre mir mindestens nicht bekannt und ich müsste es ja wissen, wenn es mich selber betrifft, dass jetzt das Thema vor allem den Wahlvorgang vom 12. Dezember betrifft, das liegt in der Natur der Sache. Hier bin ich nicht direkt beteiligt, aber ich habe bereits darauf hingewiesen, dass sich letztendlich das Ganze nicht absolut trennen lässt.
Die SVP erscheint in diesen Tagen tatsächlich von Hardlinern dominiert. Wie wäre ein Ausweg möglich?
Das gehört zu diesen Varianten, dass man einmal beim Status quo verbleibt, dass man die Partei und auch den Sektionen eine gewisse Eigenständigkeit auch einräumt. Sie wissen, dass auch der Kanton Bern in seiner Beschlussfassung sich vorbehalten hat, eine eigene kantonale Politik zu betreiben und hier auch Unabhängigkeit markiert hat. Ähnliches hat auch der Kanton Graubünden gemacht. Ich weiß von anderen Kantonen, dass sie Ähnliches gemacht haben. Und ich schließe nicht aus, dass auch die Macht dieser Fakten seine Wirkung haben wird.
Das war Bundesrat Samuel Schmid im Gespräch mit Pascal Krauthammer. Mehr zu diesem Thema finden Sie online, aber nicht nur zu diesem, auch zur SBB, NATO, UBS oder Tibet. Alles Dossiers unter drs.ch. Sie trafen sich in Sotschi am Schwarzen Meer und sie trafen sich zum letzten Mal, mindestens in ihrer Funktion als Staatschefs. Russlands Wladimir Putin und der Amerikaner Bush fanden herzliche Worte füreinander und unterzeichneten eine allgemein gehaltene Erklärung zur künftigen Zusammenarbeit ihrer Länder. Aber in der zentralen Frage, im Streit über den geplanten Raketenabwehrschirm der USA, wurde man sich auch gestern nicht einig. Da stehen strategische Interessen über der Männerfreundschaft. Aus Moskau, Max Schmidt.
28 Treffen habe es zwischen Bush und Putin seit 2001 gegeben, haben russische Zeitungen ausgerechnet. Außer dem Briten Tony Blair habe der US-Präsident keinen anderen Weltführer so oft zu Gesprächen getroffen wie Putin. Wladimir Putin seinerseits erinnerte heute an ihr erstes Treffen 2001 im slowenischen Ljubljana. Putin war bereits mehr als ein Jahr im Amt, Bush erst 5 Monate. Nach Jelzin, Clinton und den in Russland heftig kritisierten NATO-Angriffen in Serbien war dies ein Neuanfang voller Skepsis. Es war in Ljubljana, als Bush in den Augen des ehemaligen KGB-Agenten Putin dessen Seele sah. Es war in Ljubljana, als sie feierlich erklärten, eine neue Beziehung jenseits der Mentalität des Kalten Krieges schaffen zu wollen. Es kam danach zu Annäherungen, besonders nach dem 11. September, als Putin als erster ausländischer Staatsmann Bush anrief und später die Stationierung von US-Truppen auf ex-sowjetischem Gebiet an der Grenze zu Afghanistan akzeptierte. Aber es gab auch und vor allem Rückschläge in den Beziehungen. Rüstungsabkommen wurden gebrochen. Die NATO erweiterte sich nach Osten. Nach der Orangen Revolution in der Ukraine, bei der aus Moskauer Sicht Washington die Fäden zog, wurde der Anti-Amerikanismus zu einem wichtigen Faktor der russischen Innenpolitik. Und in der von den USA geplanten Raketenabwehr in Mitteleuropa sah und sieht Moskau eine Bedrohung, die es nicht akzeptieren will. Doch wenn sich die beiden Bosse trafen, 7-mal in Russland, 4-mal in Amerika, dann hält es sich selbst in Zeiten größerer Spannungen die Atmosphäre meist auf. Zugegeben, das gehört zum diplomatischen Spiel, wie es unter Weltpolitikern üblich ist. Aber viele Beobachter sind sich einig, bei Bush und Putin war und ist auch noch etwas anderes im Spiel. Die beiden hätten einiges gemeinsam, sagte heute ein Spitzenbeamter des Kremls. Bush sagte es laut Übersetzung im russischen Fernsehen so. In der Politik schauen dir oft die Leute in die Augen und sagen, was sie nicht meinen. Er, Putin, schaut dich an und sagt, was er wirklich denkt. Putin seinerseits sprach in herzlichem Ton von George und lobte dessen menschliche Qualitäten. Ehrlichkeit, Offenheit und die Fähigkeit, einem Partner zuzuhören. Ihren Nachfolgern überlassen die beiden mit der heutigen Deklaration für eine künftige Zusammenarbeit eine lange Liste von ungelösten Aufgaben.
Max Schmidt. Gewarnt wurde viel in den letzten Wochen. Die dramatisch gestiegenen Preise für Grundnahrungsmittel führten zu Hungerkatastrophen und sozialen Unruhen. In Haiti, dem ärmsten Land Amerikas, ist die Lage jetzt eskaliert. Wegen der Lebensmittelpreise. ARD-Kollege Michael Castricius berichtet.
Wütende Proteste gab es in vielen Orten Haitis, wo 80% der Bevölkerung in bitterer Armut leben. Nach UN-Statistik heißt das, sie haben weniger als $2 am Tag zur Verfügung, also weniger als 1,30 Euro. In der Hafenstadt Lekai in Südhaiti sind die Demonstrationen in soziale Unruhen umgeschlagen. 4 Tote melden die Behörden, über 20 Menschen sind verletzt. Die meisten erlitten Stichwunden durch Macheten oder Messer. In der 50.000 Einwohnerstadt wurden Läden geplündert und angezündet, Barrikaden errichtet und Sicherheitskräfte angegriffen. Die UN-Stabilisierungstruppe schickte Verstärkung nach Lekai. Auch ihre Einrichtungen und Fahrzeuge waren Ziele der Wut. Haitis Ministerpräsident Alexis verurteilte die Gewalt, zeigte aber Verständnis für friedliche Proteste. In den letzten Monaten sind die Preise für die wichtigsten und oft einzigen Lebensmittel der Haitianer um 50% gestiegen, für Reis vor allem, aber auch für Bohnen und Milch. Nudeln kosten jetzt sogar doppelt so viel wie vor Jahresfrist. Das steigert die Not der sowieso an der Hungergrenze lebenden Haitianer. Überschwemmungen infolge von Hurrikanen und Erosion hatten zuvor schon ihre Lage verschärft. Die Lebensmittelpreise sind weltweit explodiert. Die Gründe dafür sind vielfältig. Neben den immer häufigeren Naturkatastrophen nennt UN-Generalsekretär Ban Ki-moon die durch das teure Öl gestiegenen Transportkosten, den sprunghaft steigenden Nahrungsimport von China und Indien und die Biospritproduktion. Mit lebenswichtigen Getreiden werden Autos angetrieben, immer mehr landwirtschaftliche Anbauflächen werden dafür genutzt, statt für die hungernden Menschen. Der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler, forderte deshalb ein 5-jähriges Verbot der Produktion von Biotreibstoff aus Nahrungsmitteln.
€40 Milliarden hat die UBS mittlerweile abgeschrieben. Ihre Probleme sind damit aber nicht gelöst. Denn für Wertpapiere, die mit Ramsch-Hypotheken unterlegt sind, finden sich zurzeit kaum Käufer. Um die gesunden Teile der Bank nicht länger mit den schlechten zu vergiften, will die UBS ihre faulen Geschäfte jetzt auslagern und separat bewirtschaften. Dies in der Hoffnung, dass die Zeiten wieder einmal besser werden. Dieses Vorgehen hat bereits einmal funktioniert. Barbara Wittmer.
Vor gut 10 Jahren steckte die Schweiz tief in einer Immobilienkrise. Viele Einfamilienhäuser, Hotels und Gewerbebetriebe waren bis unter das Dach verschuldet. Die Banken hatten ihnen großzügigst Hypothekarkredite gewährt. Dann zogen die Zinsen an und viele Hausbesitzer waren nicht mehr in der Lage, ihre Hypotheken abzustottern. So kam es, dass die Banken schon bald auf Bergen notleidender Kredite saßen. Auch die UBS. Sie löste das Problem, indem sie das faule Geschäft vom Gesunden trennte, erinnert sich Maurice Bedegnana, Professor für Finanzmarktfragen an der Hochschule Luzern. Schlechte Kredite für €21 Milliarden hat die UBS damals in diese Auffanggesellschaft ausgelagert und nach abgearbeitet. Das Gleiche müssten spezialisierte Fachleute heute wieder tun.
Das sind ganz spezielle Leute, die sich dem Thema annehmen, wie man mit diesen faulen Krediten das Beste für die Bank, das Beste auch für die Aktionäre noch machen kann.
Beispielsweise mit Kunden Zinsen und Schuldenhöhe neu verhandeln, mit dem Ziel, dass diese ihre Kredite mindestens teilweise abzahlen.
Gerade diese langfristige Perspektive, das neue Verhandeln all dieser Hypothekarkreditverträge, das wird das Thema sein in dieser speziellen Einheit. Dazu haben wir in der Schweiz schon bei verschiedenen Banken sehr gute Erfahrungen gemacht.
So hat in den 90er Jahren beispielsweise die Berner Kantonalbank mit der Dezenium AG eine solche Abwicklungsgesellschaft betrieben und einen Teil ihrer notleidenden Kredite gerettet. Der neuen UBS-Tochter gelingt vielleicht Ähnliches.
Es gibt ja einige US-Städte oder Vorstädte, wo sich Immobilien bis zu 50% im Subprime-Segment befinden. Und wenn nun eine der größeren Banken diesen Schritt macht, ist damit zu rechnen, dass es weitere Banken gibt, die dies auch tun werden.
Professor Pedegnana gibt der UBS-Auffanggesellschaft viel Kredit, aber die Bank brauche Zeit, um ihre aufgeblasene Bilanz auf ein gesundes Maß zurückzustutzen.
Dieser Prozess, der muss vorsichtig und Schritt um Schritt erfolgen und dürfte sicherlich 2-3 Jahre dauern.
Ein Erfolg ist allerdings nicht garantiert. Falls noch mehr Bereiche als bisher bekannt vergiftet sind, dann wäre der nächste Abschreiber wohl nur eine Frage der Zeit.
Der Bericht von Barbara Wittmer. 2008 ist Liverpool Hauptstadt, europäische Kulturhauptstadt. Der nicht immer vom Glück verwöhnten Arbeiter- und Hafenstadt im Nordwesten von England geht es nach Jahrzehnten etwas besser. Die Bevölkerung wächst, es gibt Arbeit. Und jetzt kommt noch Kultur dazu. Eric Facon war in Liverpool 08 und hat uns eine Postkarte geschickt.
Nach Liverpool muss man erstmal wollen, da nützt auch der Titel einer Kulturhauptstadt wenig. Liverpool hat keinen überwältigenden Charme. Hier war einst ein bedeutender Hafen, es wurde mit Waren und mit Sklaven gehandelt, von hier aus wanderten Hunderttausende nach den neuen Kontinenten aus. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurde die Schifffahrt an die Südküste verlegt, die Stadt im Nordwesten Englands zerfiel. So zehrt man hier noch heute, auch wenn es wieder besser geht, von der Vergangenheit. Wer mit dem Zug anreist, landet beim Hotel Adelphi, bei Eröffnung 1914 eines der luxuriösesten Gasthäuser der Welt. Heute ist das Hotel eine verblichene Schönheit. Einen Kilometer entfernt am Fluss Mersey unten steht das Albert Dock, prächtige Warenspeicher aus dem 19. Jahrhundert, die 1972, als gar nichts mehr lief, geschlossen wurden und dann langsam zerfielen. Heute ist das Dock attraktiv renoviert und beherbergt die Dependance der Tate Gallery, das Seefahrtsmuseum, das Beatles-Museum, Hotels und Restaurants. Zwischen dem Fluss und dem Bahnhof im Herzen der Stadt liegt eine riesige Baustelle. Ein gesamtes Quartier wurde eingerissen und wird nun neu aufgebaut. Bauschluss ist 2008, etwas spät für das Kulturjahr. 2 Dutzend halbfertige Hochhäuser, 2 Dutzend Riesenkranen. Eine Kulturhauptstadt stellt man sich anders vor. Liverpool, da muss man erstmal hinwollen. Eigentlich fallen den Fremden zu dieser Stadt nur 2 Dinge ein, sagt Jamie Bowman, der Pressesprecher des Beatles-Museums.
There's 2 things that people know about Liverpool, and that is the Beatles and football. And once they're in Liverpool, they can see all the other wonderful things. We've got a wonderful art gallery, wonderful collections of art. We've got the Tate Modern, we have the Walker Art Gallery as well. But we also have fantastic architecture.
Der FC Liverpool und die Beatles, das fällt den Menschen zu Liverpool ein. Wenn sie dann erst einmal hier sind, können sie eine ganze Menge entdecken, sagt Jamie Bowman. Die Kunstsammlungen der Tate Liverpool, der Walker Art Gallery, aber auch fantastische Architektur. Gemeint sind etwa die beiden Kathedralen. Wenn da nur diese Baustelle nicht wäre, im Volksmund The Big Dig, das große Loch. Zum Glück für die Stadt gab es einst die Beatles, 4 echte Liverpooler. Das Museum zu ihren Ehren verzeichnet jedes Jahr 250.000 Besucher aus Nordamerika, Europa, Japan und neuerdings vermehrt aus Russland und China. Seit Liverpool Kulturhauptstadt ist, kommen noch 30% mehr. Und die Beatles, die sind zentral für dieses Jahr. Sie sind es, die die Touristen nach Liverpool locken, sagt Neil Brannan, der Führer der Magical Mystery Tour.
The Beatles obviously played a major role in us winning the European Capital of Culture, because the tourism is mainly around the Beatles.
Die Magical Mystery Tour führt an Orte, an denen das echte Liverpool spürbar wird, in Außenquartiere wie Dingle oder Wavertree, zu der Arbeiterkultur, aus der diese Musiker kamen. Beatles sind hier überall. Es gibt die Penny Lane Wine Bar, den Blumenladen namens Norwegian Wood, eine Hecke, die zu Beatles-Silhouette zurechtgestutzt wurde. Hier zeigt sich die proletarische Hafenstadt, deren Gesicht nur schlecht zum Make-up einer Kulturhauptstadt passen will.
Das war ein Gruß aus Liverpool von Eric Facon und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit vom Sonntagabend. Verantwortlich waren Annelies Tenisch und für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.